Minderwahrheitsvoten, Gobset, Leitlinien, die eigentlich Konsensusstatements sind und dann die ganzen Zielwerte. Mit der und über die Kardiologie lässt sich vortrefflich streiten. Manchmal fliegen auch schon die Fetzen, manchmal fliegen auch die Fußnoten. Aber ohne Streit keine Verständigung, ohne Verständigung keine Kompromisse. Also streiten wir mal und zwar öffentlich. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Dreier im Evidenz-Update-Podcast. Wir das sind
Martin Scherer,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKA in Hamburg. Und heute ist bei uns
Stefan Blackenberg,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, Herz- und Kreislaufforschung, der DGK, und ärztlicher Leiter des Universitären Herz- und Gefäßzentrums und Direktor der Klinik und Poliklinik für Kardiologie am UKE. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin nach Hamburg.
Moin.
Moin.
Herr Blankenberg, schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen?
Hervorragend. Das ist meine genetische Grundausstattung. Das ist jeden Tag so. Und jetzt freue ich mich ganz besonders auf dieses Gespräch.
Wir auch. Martin Scherer, wie geht's Ihnen?
Danke, mir geht's gut. Erkenntnisoffen, diskursbereit und halbwegs fußnotenfest.
Halbwegs fußnotenfest. Naja, ich kann disclaimern, wir haben diesmal keine 59 Fußnoten dabei. Wo Sie schon ansprechen, wie die Fußnoten, Martin Scherer, wenn wir welche hätten, wo kämen die denn hin?
In die Shownotes.
Passt, haben wir ein wichtiges Thema schon heute abgeräumt. Bei diesem Gespräch unter Ihnen beiden heute ist es ja einerseits eine Art Heimspiel. Sie sitzen beide mehr oder weniger nebeneinander, sind Nachbarn. Und andererseits sind zwei Fachgebiete, die gerne öffentlich auch miteinander streiten. Und ist das Gegenteil von Heimspiel. Herr Blankenberg, wie empfinden Sie es? Heimspiel oder nicht Heimspiel? Was ist das für Sie heute?
Ach, das ist ein Heimspiel vor Heimspielkulisse. Oder auch, wenn der HSV bei St. Pauli spielt, HSV oder die Eintracht beim OFC, das sind die Offenbacher. Die Offenbacher, das sind die, die links blinken und rechts fahren, also ungefähr so wie die Allgemeinmediziner. Also auf jeden Fall, Entschuldigung Martin, auf jeden Fall freue ich mich riesig auf das Gespräch heute und das wird richtig gut.
Also ich kann ja als OFC-Fan das sehr gut nachempfinden, was Sie da gerade beschrieben haben. Martin Scherer, sind Sie heute eher HSV oder Pauli?
Also St. Pauli eignet sich mit dem Logo einfach nicht für ein Uniklinikum. Deshalb halte ich es da mit dem HSV. Aber ich würde auch sagen, das ist ein Heimspiel, gleiches Haus, gleiche Institution.
Ja.
Und vielleicht gelingt es ja heute aus unterschiedlichen Baustellen dann ein gemeinsames Gebäude zu machen. Bauen ist ja gerade sehr en vogue am UKE. Und das UHZ kriegt sogar Neues.
Martin, jetzt musst du aber auch noch sagen, was en vogue am UKE ist und was gebaut wird, nämlich ein wunderschönes, riesengroßes, neues universitäres Herzzentrum, womit schon mal die Richtung für diesen Podcast gesetzt ist. Herz.
Absolut. Herz im Zentrum.
Herz im Zentrum, genau. Ein Herz für alle.
Okay, wir können uns jedenfalls darauf verständigen, das wird ein Podcast mit Herz, so viel ist klar. Stefan Blankenberg, ganz kurz, ich habe schon einen kurzen Satz zu Ihnen gesagt. Man könnte jetzt wahrscheinlich einen ganzen Podcast allein über die Person Stefan Blankenberg machen. Vielleicht machen Sie noch mal ein, zwei Sätze, stellen sich unseren Hörerinnen und Hörern vor, wer ist Stefan Blankenberg?
Naja, Stefan Blankenberg ist Stefan und Blankenberg. Und letztlich bin ich mit Leib und Seele Kardiologe. Das führt auch dazu, dass ich tatsächlich das, was den Patientinnen und Patienten Gutes kardiologisch geschehen kann, auch angedeihen lassen möchte. Innovationen. Ich bin wahnsinnig neugierig auch auf Forschung, Behandlungen. Für mich gibt es nichts Schöneres, als an einer Universität, einem Universitätsklinikum zu arbeiten, wenn wir Lehre, studentische Ausbildung, aber auch klinische Anwendung und Forschung miteinander verbinden. Dafür brenne ich. Das macht einen großen Spaß. Und dies habe ich gerade auch die Ehre und auch das Privileg, in der deutschen Fachgesellschaft umsetzen zu dürfen. Also insofern, das war jetzt ein ganz kurzer Abriss. Es waren aber vier Sätze und ziemlich lange.
Sehr gut, vielen Dank. Martin Scherer, Sie kennt man in diesem Podcast. Ich frage jetzt nicht Martin Scherer, was Sie über sich sagen sollen, aber Martin Scherer, was Sie verraten können, warum wir es geschafft haben, warum wir es unternommen haben, Stefan Blankenberg zu diesem Gespräch einzuladen und für dieses Gespräch zu gewinnen.
Ja, wir kennen und schätzen uns tatsächlich schon seit vielen Jahren und sind auf mehreren Ebenen miteinander verbunden. Stefan, weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber so richtig übergesprungen ist der Funke, als wir irgendwann einmal gemeinsam auf der Suche nach dem IMPP durch Mainz gestolpert sind.
Oh ja, das weiß ich ganz genau, ganz genau. Und uns danach noch gemeinsam, also zumindest ich habe keine der Fragen beantworten können, du hast es wahrscheinlich, aber uns noch über die Fragen gemeinsam aufgeregt haben. Dann hast du mir noch erzählt, wie du ans UKE berufen worden bist, aber das ist jetzt nicht Sache des Podcastes. Das bleibt ein Geheimnis zwischen uns beiden.
Aha. Wir saßen dann viele Stunden in der Kontrollkommission des IMPP.
Yeah.
Ja, und da haben wir doch auch uns kennengelernt, Respekt füreinander entwickelt. Und dann haben wir auch mal eine Zeit lang nicht so viel voneinander gehört. Dann sind unsere Fachgesellschaften mehr so in Kontakt gekommen. Dann gab es das Thema mit den Leitlinien, wo wir persönlich gar nicht so viel miteinander zu tun hatten, aber es, ich sag mal, Reibung zwischen den Fachgesellschaften gab. Und dann haben wir uns auf der Führungskräftetagung des UKE in Soltau wieder getroffen beim Anpunschen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, so Moment,
jetzt ist doch Zeit,
dass wir mal zusammen öffentlich uns die Hand reichen.
Genau, und das war auch noch beim ersten Punsch und nicht beim siebten.
Also noch voll nüchtern.
Voll nüchtern, genau.
Okay, also jedenfalls der Wunsch, sich die Hand zu reichen, ist ernst zu nehmen. Das kann ich draus lesen. Das IMPP sitzt doch direkt am Rhein in Mainz. Das kann man doch eigentlich gar nicht verfehlen, oder?
In Mainz kann man vieles verfehlen.
Okay, stimmt, ja. Stimmt. Es ist jetzt kein Mainzer hier und keine Mainzerin. Pech gehabt. Die können das dann in einer Mainz-React-Episode gerne mal klarstellen. Sie haben schon Martin Scherer ein Ziel angedeutet, handreichen. Stefan Blankenberg, welches Ziel verbinden Sie mit dem Gespräch heute, mit dem Dialog?
Die gemeinsamen Positionen auszutauschen. Wie immer in einer lebhaften Demokratie wird es nicht hundertprozentige Konkurrenz geben. Aber wie immer in einer guten demokratischen Gesellschaft wird es so sein, dass man gemeinsam an einem Strang zu einem guten Ziel kommt. Hm. Und es ist absolut im Sinne unserer Patientinnen und Patienten, und das ist das, was uns beide antreibt, die bestmögliche Medizin, sei es in welchem Kontext auch immer, für die Patientinnen und Patienten zu ermöglichen.
Also miteinander reden statt übereinander. Wir werden auch gleich nochmal für alle, die das nicht so verfolgt haben, ein bisschen aufdröseln, wann und worüber in der letzten Zeit so eher übereinander gesprochen wurde. Höre ich da auch so raus, Martin Scherer, dass es da auch so ein bisschen Richtung Brückenschlag geht? Also wieder so eine Art Brücke, die offensichtlich weggeklappt war zwischen den beiden Fachgebieten, ja, wieder hinzuklappen?
Ja, absolut. Also es geht hier heute sicherlich nicht darum, Recht zu haben oder den Podcast zu gewinnen. Auch nicht um medizinisches Armdrücken. Da hat man ja manchmal das Gefühl zwischen den Fachgesellschaften, dass da oft übereinander geredet wird als miteinander. Ja, es muss Verständigung passieren statt Zuschreibung. Und wenn man so will, dann ist das ein Brückenschlag, den wir da machen. Gemeinsamkeiten gibt es mehr als genug. Man muss sie nur sichtbar machen. Man muss ihm das Zeit etwas ausbauen, dass man eben wieder an einem Strang zieht und jetzt nicht von unterschiedlichen Seiten an den Patienten wie im kaukasischen Kreidekreis zerrt. Dann reißt, glaube ich, jedem irgendwas ab.
Ja, also es geht nicht darum, dass jetzt irgendwer gewinnt. Da können wir auch gleich einen Disclaimer einbauen. Wir haben Mittwoch, den 11. Februar. Es ist der späte Nachmittag. Da wir aufzeichnen, heute Abend spielen die Bayern gegen Leipzig. Da kann man dann die Frage stellen, wer gewinnt. Da wird auch jemand gewinnen, das ist ganz klar. Gestern hat irgendwie Freiburg gewonnen, keiner weiß wie, aber sie haben es. Jedenfalls im Elfmeterschießen. Hätten wir zumindest auch mal geklärt, dass wir hier über Fußball reden können. Stefan Blankenberg, das ist eine Frage, die mich ganz persönlich auch interessiert. Wenn wir jetzt gleich so ein bisschen in die Hintergründe des Gesprächs nochmal kommen und ein bisschen auch aufarbeiten, um dann in die Verständigung zu kommen. Mich interessiert, warum Sie auch als Person jetzt den Weg gesucht haben, dieses Gespräch coram publico zu führen. Man hätte ja alternativ auch sagen können, ja mein Gott, der Scherer, der sitzt nebenan, ich gehe mal rüber und trinke mit dem mehr als einen Punsch oder so. Warum öffentlich?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, so viele Gedanken habe ich mir darüber gar nicht gemacht. Letztlich empfinde ich es so, dass ein Diskurs in der Öffentlichkeit immer extrem interessant ist. Man muss Rahmen halten, Leitplanken müssen existieren. Das bedeutet, es muss ein sachorientierter, freundschaftlicher, empathischer Diskurs sein. der inhaltlich getrieben ist. Und das kann durchaus transparent in der Öffentlichkeit geschehen. Mhm. Wir tauschen uns durchaus auch mit vielen anderen bilateral aus. Aber wenn wir was bewirken wollen, wenn wir auch im Sinne einer kardiovaskulären Sache agieren wollen, sei es von der Allgemeinmedizin, sei es von der kardiologischen Fachgesellschaft, ist eine transparente öffentliche Diskussion absolut hilfreich. Und außerdem ist mir ganz wichtig, wir leben in Zeiten einer Debattenkultur, die im Moment nicht gut ist. In Europa ist das noch so, aber woanders vielleicht im Moment nicht so. Und es ist doch eine wunderbare Möglichkeit zu zeigen, dass man gerade, wenn man diskordante Meinungen hat und sich auch durchaus mal gerieben hat, es möglich ist, gemeinschaftlich, verständigend auch unterschiedliche Meinungen auszuhalten, trotzdem eine gemeinschaftliche Schiene zu fahren. Und das ist einfach ein gutes Zeichen. Im Moment wird eh viel zu viel gestritten und jetzt kann man auch mal öffentlich den Diskurs produktiv wertschätzend führen.
Also Berlin, Magdeburg, Stuttgart, Mainz, wo immer ihr sitzt, nehmt euch ein Beispiel an diesem Podcast. Eins wollte ich vielleicht noch dazu sagen, Herr Blankenberg, Sie haben es nicht erwähnt, ich hatte es initial auch nicht erwähnt. Es gibt eine große Studie in Hamburg, die kennen viele wahrscheinlich, die Hamburg City Health Study, die leiten Sie als Studienchef. Und da ist ja das Institut von Martin Scherer auch drin mitbeteiligt. Das heißt, man arbeitet sowieso miteinander zusammen.
Absolut. Und vor allem noch viel wichtiger, was ja das Tägliche ist, der Martin ist in der Notaufnahme tätig, sozusagen für diejenigen, die nicht stationär aufgenommen werden. Da arbeiten wir kardiologisch und notfallmedizinisch täglich Hand in Hand so zusammen, dass es reibungslos ist, weil wir haben keine Fälle, über die wir uns streiten.
Das heißt, ja, das Martin Scherer, so Sie schieben keine Katheter?
Nein, eben die, die ruhigen Gewissens entlassen werden können, die entlassen wir. Die, die man nicht entlassen kann, die sind in der Kardiologie und im UAZ wunderbar aufgehoben.
Das ist der Plan dieser Einrichtungen. Steigen wir mal in den Hintergrund ein. Die treuen Fans dieses Podcasts werden die Hintergründe kennen. Gleichwohl, wir wollen ja alle mitnehmen. Wir wollen für uns auch nochmal so ein bisschen den Diskursboden schaffen. Deswegen müssen wir dann die Dinge auch benennen, über die sich die beiden Fachgebiete so fürchterlich schön gestritten haben. Sie beide werden es mir verzeihen. Für Sie ist das alles hinlänglich bekannt, dass ich das jetzt nochmal in toto aufzähle, die Anlässe. Über allem steht dieser altbekannte klinisch-wissenschaftliche Streit über Zielwerte oder nicht. Ja, treat to target, fire forget. Vielleicht setzen wir das ja fort. Das könnte ja so ein Ergebnis dieses Gesprächs sein, aber die Sache ist größer. Es gab einen politischen Grund damals, das war das gesunde Herzgesetz, GHG. Wir haben das liebevoll immer dusseliges Herzgesetz genannt. Da haben schon beide Fachgebiete unterschiedliche Sichtweisen drauf gehabt. Für uns bemerkenswert, das war damals ein schönes Gespräch, Martin Scherer, Sie erinnern sich, da gab es eine Stellungnahme von der DGK mit den ja sagenhaften 59 Endnoten, Martin Scherer, die hatten wir mal auseinandergenommen, erinnern Sie sich?
Ja, alle einzeln in, glaube ich, zweistündigen Episoden.
Das war 2024. Und dann so ein bisschen der Hammer eigentlich, das war, ich würde fast sagen, so der Höhepunkt des Fachgebietsstreits, das war dann Anfang 2025. Da ist nicht nur das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin auseinandergeflogen, das hatte völlig andere Gründe, das hat mit dem Podcast heute nichts zu tun. Damals haben die internistischen Fächer, also die Kardiologie, die DGIM und die DGPR, ich sag mal, ihren Rückzug aus der Herausgeberschaft NVL chronische KHK angekündigt. Es gab damals eine umfangreiche Stellungnahme, die ist veröffentlicht worden in die Kardiologie. Daraufhin haben wir wiederum dann auch repliziert im Podcast, auch wieder eine Doppelepisode gemacht. Martin Scherer, das war in irgendeinem Hotel in Köln mit zugezogenen Vorhängen. Haben Sie auch noch drauf, oder?
Ja. Naja. Ja, mit Blick auf den Rhein.
Mit Blick auf den Rhein.
Wenn man den Vorhang beiseite geschoben hat.
Wenn man den Vorhang beiseite geschoben hat, richtig. Und da gab es auch eine Episode, warum Leitlinien ein bisschen Liebe brauchen. Das war schon so eine ausgestreckte Hand. Jetzt wiederum hatten wir jüngst Ende letzten Jahres im Podcast Doppelepisode über die S3-Leitlinie kardiovaskuläre Risikoprävention. Da sind DGK, DGIM und andere mit dabei. Und da gab es dann tatsächlich 4 Sondervoten, über die haben wir inhaltlich auch gesprochen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Es ging um das Lipoprotein A, es ging um die Intima Media Dicke, Calcium Score und dann eben die Geschichte 10% oder 20% 10-Jahresrisiko bei der Statin-Soll-Empfehlung. So, und natürlich auch wieder Fixdosis versus C-Wert. So, jetzt wollen wir mal so ein bisschen schauen, wo der rote Faden vielleicht in diesem wissenschaftlich-klinischen Streit ist und wie dieser wissenschaftlich-klinische Streit dann auch zu einem etwas größeren Streit werden konnte, warum das so ist und wie man das vielleicht heilen kann. Das ist eigentlich so die Idee des Gesprächs heute. Martin Scherer, jetzt eine ganz einfache Frage an Sie. Was ist der Zusammenhang zwischen diesen verschiedenen Aspekten? Wo kulminiert dieser Streit? Was würden Sie sagen, könnte so ein roter Faden sein, eine große Linie, über die wir da diskutieren sollten?
Ja, das ist vielleicht gar nicht so sehr um LDL-Zielwerte geht, um Karotiden oder einzelne Marker geht. Das sind alles nur Schauplätze. Der rote Faden dahinter ist meines Erachtens ein grundsätzlicher Unterschied im Denken und darüber, wie man in der Medizin mit Unsicherheit umgeht. Also auf der einen Seite steht der absolut verständliche Wunsch nach Klarheit, nach Zielwerten, nach Algorithmen, nach messbaren Größen, die Sicherheit versprechen. Und auf der anderen Seite steht die Erfahrung aus der Primärversorgung, dass Evidenz häufig eben keine harten Schwellen liefert, sondern Wahrscheinlichkeiten. Und dass gute Medizin oft daran besteht, diese Unsicherheit auszuhalten, zu kommunizieren und dann gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten einzuordnen. Und das gesunde Herzgesetz war dafür eigentlich ein gutes Beispiel. Ziemlich selektive Evidenz, stark verkürzt, übersetzt in politische Forderungen. Und der Rückzug aus der NVL-KHK hat den Konflikt dann eigentlich offen sichtbar gemacht. Da ging es dann weniger um einzelne Empfehlungen als um die Frage, wer definiert, was Evidenz angemessen ist und in welchem Versorgungskontext. Und bei der S3-Leitlinie sehen wir eigentlich das Gleiche dann nochmal in etwas veränderter Form. Man trägt die Leitlinie mit, setzt aber Sondervoten dort, wo man, Entschuldigung, Stefan, lieber mehr messen, früher behandeln und stärker eskalieren würde.
Stefan Blankenberg nickt, das kann ich sehen, das können die Hörer aber nicht hören. Ich verbinde das mal mit einer Frage ins UHZ, Stefan Blankenberg. Martin Scherer sieht die große Linie bei diesen verschiedentlichen Betrachtungen, Klarheit und Sicherheit, Wahrscheinlichkeit statt Schwellenwerte, sagte er. Drehen wir den Spieß mal um. Sie gucken ja auch auf die Allgemeinmedizin. Wie sehen Sie das?
Also zunächst würde ich sagen, diese Darlegung Klarheit und Sicherheit versus auch mal Unsicherheit aushalten zu können, lieber Martin, klingt natürlich total gut und ist auch philosophisch hochwertvoll. Dennoch denke ich, schließt das eine das andere ja nicht aus. Wenn ich auf die Allgemeinmedizin schaue, so sehe ich zuallererst eine Situation, eine Praxissituation, in der ein hervorragender Arzt und eine hervorragende Ärztin tatsächlich unzählige Patientinnen und Patienten pro Tag behandeln muss. Und das ist etwas, was wir im universitären Setting in dieser Form tatsächlich so nicht können. Und wir haben auch und nicht erleben und wir haben auch mehr Zeit oder auch im Krankenhaus-Setting oder im kardiologisch orientierten Setting, wobei die kardiologischen Facharztpraxen auch extrem viele Patientinnen und Patienten pro Tag behandeln. Aber wir sind halt etwas fokussierter. Ich denke aber, dass das eine das andere nicht ausschließt. Wenn wir eine gesamthafte Betrachtung haben im Sinne eines primärpräventiven Ansatzes. So, und jetzt nähere ich mich der Sache, Martin, sind wir uns doch einig, dass wir im Sinne der Prävention verschiedene Faktoren berücksichtigen müssen. Diese verschiedenen Faktoren sind auf der einen Seite so die allgemeinen Sachen, dass ich meinen Lebensstil im Griff haben sollte, dass ich in der Schule angefangen zu körperlicher Betätigung, Sport und so weiter ganz viel investieren muss, dass ich eben da das Mindset entwickle, diese sportliche Betätigung zu tun. Das heißt, viele, viele, wie ihr sagt, Verhältnismaßnahmen oder die sogenannte Verhältnisprävention, die ich zu 100% unterstütze. Da gibt es überhaupt gar keinen Dissens. Aber, und das ist jetzt das, was in meinen Augen hinzukommt, ist, dass das doch nicht ausschließt, wenn ich auch messbare Sachen habe, mich an solchen messbaren Sachen zu orientieren. Und die messbaren Sachen sind, wenn ich mir den Blutdruck angucke, wahnsinnig wichtig, Top-Risikofaktor, Silent Killer, häufig unerkannt. Ich kann mich noch erinnern, mein Opa, der lief mit einem Blutdruck, das habe ich so das Erste, was ich medizinisch mich erinnern kann, von 180 zu 100 rum und sagte, das ist in Ordnung, ich bin 80, also 180. So, das ist das erste medizinische. Das hat sich ja komplett gewandelt. Letztlich ist das messbar und behandelbar. Die Lipide sind messbar und behandelbar. Ein Zucker ist messbar und behandelbar. Und da denke ich, um die erste große Linie zu finden, ja, Verhältnisse ändern, im wahrsten Sinne des Wortes, aber Messbares sichtbar machen und entsprechend reagieren. Das ist so meine allererste Einstellung. Und das ist eben das, was die Allgemeinmediziner ja auch tun in weiten Teilen. Und jetzt haben wir den nächsten Schritt und müssen gemeinsam die Verständigung finden, wann, wie reagiere ich auf das Messbare? Weil das, was das wir messen wollen, das, da sind wir uns ja nun einig. Also, dass wir unsere Lipide messen wollen und den Blutdruck messen wollen.
Das ist nochmal ganz gut, weil tatsächlich geht es ja hier nicht um Allgemeinmedizin gegen Kardiologie, sondern um zwei völlig legitime Perspektiven auf dasselbe Ziel. Du hast sie nochmal deutlich gemacht, Stefan. Die eine kommt aus der hochselektierten Hochrisikosituation oder wo man mit Hochrisikokollektiven zu tun hat und fragt, wie verhindern wir möglichst diese Ereignisse? Und die andere blickt eben auf die unselektierte Bevölkerung und fragt, wie vermeiden wir Überdiagnostik, Übertherapie und falsche Sicherheit?
Aber darf ich da gerade einmal nochmal ganz konkret nachfragen? Auch wir gucken in der Hamburg City Health Studie und, was ihr vielleicht kennt, in zwei Riesenpublikationen im New England Journal, das globale kardiovaskuläre Konsortium auf Populationsebene untersucht hat. Und da kommt ja raus, dass auch in Hamburg City Health Blutdruck, Lipide, das ist alles schon assoziiert. Und jetzt ist halt meine ganz konkrete Frage, du würdest doch auch auf Populationsebene erst einmal Lipide und Blutdruck sorgfältig erheben. Also bei denen, die zu euch in die Praxis kommen. Da haben wir doch gar keinen Dissens. Egal, ob das die Postinfarktpatienten sind oder ob das Personen sind, die zum Check kommen und sagen, ich möchte eigentlich mein Risiko mal kennen. Das ist doch völliger Konsens.
Das ist völliger Konsens. Allerdings, wenn man jetzt daraus Präventionsprogramme macht, dann heißt es jetzt nicht für ganze Bevölkerungsgruppen automatisch, dass mehr direkt auch besser heißt. Also mehr Zielwerte, mehr Tests, mehr Eskalationsstufen. Dann passiert eben genau das, was wir mal in einem anderen Podcast mit Thomas Meyerborn besprochen haben. Time Toxicity. Also die erste Ressource ist endlich. Und wenn wir alles umsetzen, was gut gemeint ist, dann kollabiert die Primärversorgung und am Ende behandeln wir dann die Falschen. Also die Sache ist einfach, dass man dann die Bemühungen auch richtig alloziert und letztlich auch die richtigen behandelt.
Genau, aber jetzt spielen wir es doch mal durch. Ich komme zu dir in die Praxis. So, ich habe jetzt zumindest, kenne ich sie nicht, keine Erkrankungen, ja, möchte aber schon
keine
wissen.
Praxis, na,
jetzt,
Ambulanz im UKE, genau.
Genau, in die Ambulanz im UKE, genau, da komme ich jetzt rüber. Das sind ja hier nur 3 Minuten und sag, Mensch, check mal durch. Du würdest doch auch sagen, ich messe dir mal den Blutdruck, stell dich mal auf die Waage und nehme auch mal die Blutfettwerte für 3 Cent ab, oder? Das ist doch jetzt nicht fehlgeleitet.
Da sagt niemand was gegen, das machen wir.
Genau,
und
so.
Da gibt es den Check-up 35 und dann kann man auch alle paar Jahre wiederholen.
Ganz genau. Und deshalb sagt ja auch unser GBA-Vorsitzende, da gibt es die verschiedenen Check-up-Programme. Das war auch in dem geplanten Gesetz, was ja nicht zur Geltung kam, mit geplant. Da war lediglich, macht man das ein bisschen früher oder häufiger oder später. Aber letztlich, da sagt keiner was dagegen. Und jetzt ist doch die Frage, ich stimme ja auch da völlig zu, man muss personalisiert und nichts übertherapieren und das Richtige machen. Aber jetzt ist ja die konkrete Frage, jetzt bin ich bei dir und du stellst und ich erzähle dir, Mensch, ich habe das letzte Jahr keinen Sport mehr gemacht, weil ich musste so viel hier arbeiten, das hat nicht geklappt. Dann habe ich auch noch 5 Kilo zugenommen, das ist auch nicht gut. Und mein Blutdruck, den du misst, ich fabuliere, das ist jetzt nicht mein wirklicher Blutdruck, der ist irgendwie 160 zu 90 und meine Blutfettwerte sind 180 LDL. Was würdest du denn jetzt mit mir machen? Also, ich habe 5 Kilo zu viel. Mein Blutfett ist 180 Milligramm pro Deziliter LDL und mein Blutdruck ist 160 zu 90. Ich mache seit einem Jahr keinen Sport mehr und mir geht's aber eigentlich gut.
Naja, also.
Was macht man mit
also
mir?
Wenn du
ist mir zu helfen?
auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also fangen wir mal vorne an. Also du hast mich ja sozusagen in ein Szenario geschubst erstmal, du kommst in meine Ambulanz. Herzlich willkommen, wir haben tatsächlich viele, viele Kolleginnen und Kollegen bei uns und du willst durchgecheckt werden. Dann frage ich erstmal, warum überhaupt? Was erwartest du von diesem Check? Hast du Beschwerden? Hast du ein relevantes Risiko? Das hast du gerade beantwortet, kommen wir gleich zu. Also erstmal checken heißt, nicht alles machen, sondern das Richtige machen. Aber jetzt sind wir eben bei dieser Situation, dass du mir das so schilderst. Gewichtszunahme, kein Sport, erhöhter Blutdruck, erhöhter Zucker. Ja, Stefan, also dann reden wir natürlich nicht mal über eine
Absatz. Zucker habe ich nicht gesagt. Zucker habe ich nicht gesagt.
Doch, also, hast du nicht gesagt, Zucker werde erhöht?
Aber würdest du auch messen? Zucker würdest du doch auch messen, das habe ich ja ein C.
Vermutlich, ja. Und nochmal das Szenario klären. Ich hatte jetzt verstanden, Gewichtszunahme, kein Sport, erhöhter Blutdruck.
Genau, also 5 Kilo, damit wir es jetzt nicht also so völlig übertreiben. Also es ist alles Fiktion, völlige Fiktion. 5 Kilo Gewichtszunahme, dann auch sicherlich der Blutdruck, wie gesagt, 160-90, hängt ja alles irgendwie zusammen, LDL 180, ja, und kein Sport. Und wahrscheinlich sollte ich dann auch mal ein HbA1c gemessen bekommen.
Ja, sicherlich, ja. Also das würde ich ernst nehmen. Blutdruck sauber messen, Labor kontrollieren, überlegen, Lebensstil, schauen, was man medikamentös machen kann. Aber der Punkt ist ja, das ist dann gezielte, risikoadaptierte Intervention. Ich kann aber jetzt nicht aus diesem Einzelfall eine Logik, eine flächendeckende Logik zur Medikalisierung aller 50-Jährigen machen. Und das muss man auseinanderhalten.
Ja, ja, ja.
Aber natürlich würde ich darauf eingehen und würde erst mal sagen, Cardiovascular Prevention is a lifelong task. Ich würde es auf Deutsch sagen. Stelle ich auf einen Marathon ein, nicht auf einen Sprint, und würde schon erstmal darauf achten, dass man hier eine Beziehung aufbaut, die so tragfähig ist, dass man einfach die Puste dafür hat, diese einzelnen Aufgaben anzugehen, zu priorisieren, die Lebensstilmaßnahmen, medikamentöse Maßnahmen. Wir wollen ja nicht, dass du, wenn ich dich jetzt mal als Beispielpatienten nehme, zwischendurch abspringst.
Genau, aber das Entscheidende wäre ja, du motivierst mich zu einer Lebensstiländerung. Das ist das, was auch jeder Kardiologe möchte. Das heißt, ich muss langsam anfangen mit 3x20 Minuten pro Woche leichten Sport und das steigern, das ist völlig klar. Aber letztlich würdest du mich doch auch begleiten. HbA1c ist Gott sei Dank noch irgendwie im oberen Normbereich, nichts notwendig, aber du würdest mich doch auch wahrscheinlich mit einem Blutdrucksenker leicht dosiert und einem leicht dosierten Statin begleiten. Oder willst du es nicht machen in diesem Falle?
Also sicherlich, aber ich würde es nicht top-down machen. Ich würde erstmal gucken, wie du tickst und aus einer Gesprächsebene finden. Und ich würde mich eines Übersetzungstools bedienen. Ich würde wahrscheinlich Ariba nutzen, gar nicht, um da irgendwelche großen Erkenntnisse draus zu ziehen, sondern um dir erstmal absolute Risiken zu vergegenwärtigen. Und dann würde ich dir einfach zeigen, wie man durch einzelne Lebensstilmaßnahmen dann das absolute Risiko auch senken kann und würde dann mit dir einen Plan machen und würde sagen, was packen wir zuerst an, wie gehen wir es an? Natürlich nicht alles auf einmal, würdest du wahrscheinlich auch nicht machen.
Nee.
Wir würden es schrittweise machen.
Okay, aber letztlich gibt es da, und das ist jetzt der Kardiologe der Allgemeinmediziner, das ist auch auf Fachgesellschaftsebene zu übertragen, überhaupt gar keinen Dissens, weil wir würden gucken, muss das Risiko, das allgemeine Risiko kalkuliert werden. Da kann man Score 2 nehmen, den europäischen Score, ihr nehmt Ariba, wie auch immer. Dann muss man eine tragfähige Beziehung aufbauen, Lebensstil verändern und mit Medikamenten, nicht prima vista, aber schon supplementierend, ganz langsam mithelfen, und das Ganze versuchen, auf eine Verbesserung zu bringen. Also ich glaube, da sind wir doch 100%ig d'accord und gucken, ob Stefan Blankenberg in 3 Monaten es wirklich geschafft hat, sich ein bisschen zu bewegen und 3x die Woche Sport zu machen, 10 Minuten zumindest.
Genau.
Also wer so würde ich daran gehen.
Wer dich einmal sieht, der weiß aber, dass du in a good shape bist. Ja,
ja.
Gut. Aber also ich sag mal, das ist unstrittig. Ich glaube, der Punkt, an dem wir uns unterscheiden, ist nicht, ob wir behandeln, sondern ab wann und wie breit wir die Schwelle ziehen. Leicht dosiertes Statin bei erhöhtem Risiko, ja, klar. Aber natürlich nicht reflexhaft und nicht bei jeder moderaten Abweichung vom Laborwert. Also wir versuchen dann schon, das kardiovaskuläre Gesamtrisiko im Blick zu haben. Ein relevantes, absolutes Risiko.
Ja, aber ja. Ich disclaimer, wir haben den europäischen Score 2 mit Utrecht und Cambridge hier in Hamburg selbst entwickelt bzw. validiert. Würdest du auch nach dem Score 2 den auch zu Hilfe nehmen, also kalibriert für Deutschland? Oder würdest du sagen, nee, der hat irgendwelche Schwächen oder sowas?
Also das sind jetzt einzelne Risikorechner, die man nehmen kann. Man kann Score 2 nehmen.
Steht sogar in der Leitlinie drin in der neuen.
Steht in der Leitlinie drin, man kann Score2 nehmen, man kann Ariba nehmen oder ein anderes validiertes Tool. Und mir geht es jetzt aber auch nicht so sehr um den Tool, sondern um den Zweck. Also Score2 ist hervorragend für die Risikostratifizierung auf Bevölkerungsebene und auch natürlich erstmal zur Orientierung. Im hausärztlichen Alltag ist natürlich entscheidend, ob das Tool das Gespräch ermöglicht. Also absolute Risiken, die man visualisieren kann, wie man dann zu einer gemeinsamen Entscheidung kommt. Also ich habe überhaupt nichts gegen Score. Ich habe eigentlich nur was gegen die Idee, dass man dann aus einem errechneten Risiko automatisch in so eine standardisierte Medikationssequenz folgt. Also da muss man schon irgendwie gucken, dass man den Patienten mitnimmt.
Genau, aber ich glaube, Herr Nöster hat uns ja mit aufgegeben, die Unterschiede zu erarbeiten und dann auch zu einem Konsens zu kommen. Aber ich glaube, hier haben wir doch erstmal gar keinen Unterschied, weil wir behandeln Patientinnen und Patienten, und zwar jetzt auch nicht die hochspezialisierten Postinfarkt, sondern wirklich die Population nach einer Risikoeinschätzung, die wir mit Vernunft und Augenmaß im Verhältnis, aber auch speziell medikamentös, dann abwägend behandeln. Und wahrscheinlich, ich habe ja das Privileg und die Ehre, Herrn Nössler zu sehen, und er guckt hochinteressiert, darf ich hier mal sagen, ist die Frage, wann greift man dann eben zur Medikation, hier bei uns etwas unterschiedlich zu sehen. Und ich glaube, dass die Frage der Risikoeinschätzung war ja ein zentraler Punkt. Sind es 20% Risiko, 10% Risiko? Ich glaube, das war ein Diskurs, der geführt wurde. Und eben die Frage, es gibt so absolute Grenzwerte, die aber adaptiert sind nach dem Gesamtrisiko. Und versuchen wir wirklich, diese Grenzwerte auch konsequent eben zu erreichen, was in den europäischen und den anderen Leitlinien steht. Ich glaube, hier waren so die ersten beiden Punkte, die irgendwo im Diskurs oder in der Kontroverse bei dieser nationalen Versorgungsleitlinie waren, oder? Da sind wir einer Meinung, Martin.
Dennis Nusser, das brauche ich nochmal Hilfe. Es gab noch andere.
Ja, es gab noch andere, aber das waren zwei. Ja. Es gibt tatsächlich dann, sagen wir mal, die klinischen Petitessen, die eigentlich keine Petitessen sind. Wir könnten natürlich auch noch über PCSK9-Hämmer sprechen, ja, über die Indikationsstellung, wann nein. Ich möchte gerne versuchen, und Sie beide dürfen mich natürlich fürchterlich korrigieren, das ist bitte Ihre Aufgabe. Ich bin ja hier der Paraphraseur, aber ich möchte versuchen, vielleicht zwei Dinge in Ihrer bisherigen Einigkeit herauszulesen, wo es dann vielleicht am Ende nicht immer so Einigkeit gibt. Also Sie sagen, Sie haben jetzt gerade theoretischen Stefan Blankenberg skizziert. Immerhin wichtig an der Stelle, er raucht nicht. Also er hat nicht gesagt, dass er Raucher ist, weil dann hätte ich sofort gefragt, kann man erstmal die Zigarette weglassen, um das kardiovaskuläre Risiko zu senken.
Das ist für einen Kardiologen so absurd, ich bin gar nicht auf den Gedanken gekommen.
Ja, genau. Also aus Kardiologensicht wird nicht mehr geraucht da draußen, das ist vollkommen klar. Über das Thema reden wir vielleicht gleich nochmal. Sie haben also jetzt einen ganz konkreten praktischen Fall formuliert und haben schon mal festgestellt, naja, da würden Sie beide ähnlich vorgehen. Und dann würden Sie am Ende auch beide zu ähnlichen klinischen Gedanken kommen, die man dann ins Gespräch, ins Shared Decision Making bringt. Ich könnte mir vorstellen, dass der Konflikt vielleicht an einer anderen Stelle verläuft, und zwar an zwei Ebenen. Das eine ist Einzelfall versus Menge. Was aber ist dann mit einem Screening? Wenn wir jetzt quasi diese Schwellenwerte, die wir gefunden haben, in der HCHS zum Beispiel oder in anderen, ist im Übrigen alles verlinkt, die jüngste Publikation aus dem New England Journal, wenn wir jetzt diese gefundenen Risikoschwellen nehmen und wie damals im Gesunde-Herz-Gesetz auf die gesamte erwachsene Bevölkerung umlegen, dann passiert ja genau das, was Martin Scherer beschrieben hat, dass wir auf einmal Millionen Menschen nicht nur in ärztlichen Kontakt bringen, sondern worst case sogar, das stand ja da auch drin, mit der Statingabe, ins Risiko der Medikalisierung. Das ist vielleicht das ein, wo ich sagen würde, da sind sie vielleicht nicht ganz so eng beieinander. Und die zweite Frage, die wir vielleicht auch noch besprechen können, ist die Frage, was können, wenn Sie aus populationsbezogenen Kohorten Risikoschwellen errechnen können, alters-, geschlechtsadjustiert, ist dann immer die Frage, zieht sich daraus sofort eine Intervention nach? Und dann ist ja die Frage, da beweist mir erstmal, dass die Intervention am Ende einen Mortalitätsbenefit hat. Und da wird es dann ja manchmal in der Evidenzlage etwas dünner. Martin Scherer, ist das etwas, wo Sie sagen, da habe ich schon eher einen Konflikt mit meinem Kollegen Stefan?
Also Konflikte überhaupt nicht, wenn irgendwo ein Dissens. Nochmal zu den Grenzwerten. Wir dürfen jetzt nicht so tun, als wären 10% oder 20% naturwissenschaftliche Kipppunkte. Das sind konventionelle Schwellen, die man mal festgelegt hat auf GBA-Ebene, um handlungsfähig zu sein. Und genau deshalb muss eigentlich auch um diese Schwelle gerungen werden, weil sie enorme Konsequenzen haben. Wer wird überhaupt Patient? Wer bekommt Medikamente? Wie viel Systemzeit wird überhaupt gebunden? So fixe Risikoschwellen von 10 oder 20% im einzelnen Patienten nicht unbedingt immer Sinn machen. Das sieht man eben, wenn man sich die unterschiedlichen Alterslagen anguckt. Und für einen älteren Patienten ist 10% nicht viel, für einen jungen Patienten ist es eben viel. Jetzt zu dieser Frage. Ich glaube, Sie spielen auf die Arbeit im New England Journal of Medicine an. Das ist eine tolle Arbeit, die im Kern aber, Stefan möge mich dann korrigieren, etwas bestätigt, was wir eigentlich wussten. Rauchen, Blutdruck, Zucker, Gewicht und Lipide sind die großen Hebel. Aber die Arbeit beantwortet eben nicht die klinische Frage, wie man daraus gute Versorgung macht. Das ist Kohorten. Logik, sage ich mal, aber kein Interventionsfahrplan.
Ja.
Und deshalb liegt meines Erachtens dann auch der Hebel im Gespräch, dass man Tools hat, wie zum Beispiel NimitScore2 oder auch Ariba, der dann der Übersetzer ist vom Risiko in eine gemeinsame Entscheidungsfindung. Da liegt meines Erachtens dann der Unterschied. Wir wollen jetzt nicht automatisch mehr Medizin, sondern bessere Gespräche über den absoluten Nutzen, damit der Patient dann mitmacht und zwar lebenslang mitmacht. Ich kann auf meinen Rezeptblock alles Mögliche schreiben. Wenn das nicht einnimmt, weil ich ihn nicht an Bord geholt habe, dann steht das wunderbar auf dem Block, aber die Packung liegt irgendwo im Brown Bag.
Ich fange einmal bei der Sollbruchstelle an. Immer wieder, das sind ja in Anführungsstrichen nur Populationsbeobachtungen, aber ich muss es doch auf das Individuum unterbrechen. Da fehlt mir immer ein bisschen die Logik, weshalb ich Populationsbeobachtungen nicht als Hilfe für individuelle Handlungen hernehmen kann. Ich mach's jetzt konkret. In der zitierten Hügel-Channel-Arbeit, da gab es zwei, die eine war 23, die andere 25, zwei ganz zentrale Aussagen. Das eine ist, ich konnte erstmals global quantifizieren, welche Bedeutung, welcher Risikofaktor für die Entwicklung von Herzerkrankungen, kardiovaskuläre Herzerkrankung, aber auch Tod selbst hat. Und da gab es eine klare Reihenfolge. Das eine ist eben der Blutdruck, der ist wirklich sehr, sehr stark. Dann eben auch Rauchen und Diabetes, dann die Lipide und das Körpergewicht. Das ist immer ganz, ganz schwierig, weil da haben wir diese U-shaped und manchmal gibt es auch die Happy Obese und so weiter. Aber es ist natürlich auch ein Risikofaktor. So, das heißt, diese Arbeit kann ich meinem Patienten ganz individuell eine einzige Grafik vorlegen und sagen, pass auf. Das sind diese Risikofaktoren, die das sogenannte zuordnungsbare Risiko für dich persönlich haben, damit du eine Erkrankung oder auch im schlimmsten Falle ein Ableben erleidest. Das ist ganz visuell und führt zu einer individuellen Herangehensweise. Und die zweite ganz klare Folge aus der 25er Arbeit war, dass man persönliche Lebenszeitdifferenzen berechnen kann, inwieweit ich mein Leben gesund verlängern kann, wenn ich mit 50 oder Mitte 50 oder was auch immer, das war ein Beispiel, eben meine Risikofaktoren kontrolliere. Und das Kontrollieren, das ist ja völlig egal, ob ich das mit täglichem Sport oder Medikament oder wie auch immer mache, aber ich muss sie irgendwie kontrollieren. Und das ist eben im wahrsten Sinne des Wortes mein Ziel, die Risikofaktoren zu kontrollieren. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Der nächste Schritt ist eben, dass wenn ich aus der Population das Individuum eben vor mir habe und diese Risikofaktoren dann eben auch erkläre und sage, Mensch, lieber Patient, liebe Patientin, guck doch mal, das verlängert wirklich ihr Leben, ja, wenn sie das kontrollieren, dann gehe ich halt im nächsten Schritt auch zu einer Medikalisierung. Da mache ich noch keinen kranken Menschen daraus, aber ich verhelfe eben im besten Fall zu einem Lebenszeitgewinn. Und jetzt ist eben die Frage, und ich will auch nochmal zwei Dissensen ganz konkret aufgreifen. Das waren die Dissensen, worüber wir uns, ich kann mich erinnern, ich war in diesen Vorstandssitzungen, wirklich sehr, sehr, sehr auch emotional unterhalten haben damals, ich gebe es zu, bei den kardiologischen Sitzungen. Das ist dieser Marburger Herzchor. Und das ist eben die Frage, was ist eigentlich mein Ziel? Zu welchem Ziel will ich eigentlich kommen und welches Ziel translatiert in ein besseres Überleben? Und das ist mir wirklich wichtig. Beim Marburger Herzchor, da war ich auch in dieser Brustschmerzleitlinie und so weiter. Wir leben heute in einer Welt, in der Algorithmen medizinisch CE und FDA genehmigt werden müssen, damit ich sie als Medizinprodukt in Anführungsstrichen einsetzen kann. Wenn ich also heute einen Algorithmus entwickle und der Medizin verfügbar machen will, muss ich unzählige regulatorische Prozesse durchlaufen. Und das erfordert höchsten Datenstandard. Und der Marburger Herzchor, der war, und ich hatte damals wirklich akribisch jede Publikation auseinandergenommen und mir ganz genau jede Zahl angeguckt, hat schlicht und ergreifend objektiv diese Qualitätsstandards nicht. Und deswegen war mir diese Diskussion um diesen Marburger Herzscore tatsächlich ein inneres Anliegen zu sagen, Mensch Leute, nehmt doch einfach einen anderen Score. Nehmt einen Score, der den Qualitätsstandards etwas mehr entspricht. Ja, da gibt es Instrumente. Hier geht es also nicht im Dissens über die Frage, ich nehme einen Score, ich nehme keinen Score und so weiter, sondern welchen Score nehme ich? Und da hätte ich mich gefreut, wenn man da ein bisschen entgegengekommen wäre. Und der zweite Punkt ist eben, aber ich glaube, die Thematik kriegt man auch gelöst. Und der zweite Punkt ist eben, was ist mein Ziel im wahrsten Sinne des Wortes? Habe ich einen sklavischen Zielwert von 55 Milligramm pro Deziliter bei einem erkrankten Patienten? Das wird ja so kritisiert. Oder sage ich, natürlich, das ist jetzt nicht mein sklavischer Zielwert, aber das ist schon eine im Dunstkreis der Evidenz festgestellte Richtlinie, die es mir bei einem erkrankten Patienten erlaubt, ein bestmögliches Ergebnis eben zu erzielen. Ich bin der Letzte, der sagt, mit einer guten Statinbehandlung oder was auch immer Behandlung ist jetzt der Zielwert bei oder ist der Wert bei 72 und alle anderes ist gut eingestellt, Patient ist in a good shape und so weiter und so weiter. Da würde ich nie sagen, jetzt muss auch noch der PCSK9-Inhibitor hin, weil wir müssen auf 54 kommen. Das muss man personalisiert betrachten, aber trotzdem darf ich in meinen Augen diese grundlegende Orientierung und Sprache ist wichtig. Sagen wir nicht nackter Zielwert, sagen wir grundlegende Orientierung. Die darf ich nicht außer Acht lassen. Und da hatten wir eben das Gefühl, dass hier tatsächlich das nicht hundertprozentig so gesehen wurde. Aber ich bin mir auch ganz sicher, dass man in einem Diskurs um solche Dinge ringen kann und das Ganze zukünftig natürlich auch gemeinschaftlich machen kann. Da sind wir wirklich nicht so weit auseinander. Aber diese Evidenz auch ins Individuum zu tragen, das ist ein echtes Anliegen.
Ja, das war jetzt eine Menge. Soll ich dazu mal direkt was sagen? Also das.
Du hättest mich jederzeit unterbrechen können. Mindestens nee. Beim Marburger Herzchor hättest du sagen können, stopp, stopp.
Gut, also ich sag mal, da hast du jetzt einen ganz schönen Sprung gemacht. Evidenz, Individualisierung, Algorithmus, Legitimation, Marburger Herzchor. Also das ist ein Sprung von der Primärprävention von einem Patienten, der überhaupt gar keine Symptome hat, bis zum hin zu einem Patienten, der Brustschmerzen hat, mit der Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass diesen Brustschmerzen eine koronare Herzkrankheit zugrunde liegt. Also diesen Sprung möchte ich nur mal deutlich machen, das sind unterschiedliche Szenarien. Fangen wir mal vorne an. Also Stefan, ich widerspreche dir nicht darin, dass Blutdruck, Rauchen, Lipide starke Determinanten sind. Das ist völlig unstrittig. Und der logische Sprung, der liegt nicht da, ob sie relevant sind, sondern wie sicher wir aus einer populationsbasierten Hazard Ratio dann eine individuelle Lebenszeitverlängerung ableiten können. Deine Arbeit, die zeigt ja Assoziationen, die zeigt modellierte Lebenszeitdifferenzen. Das sind statistische Erwartungen unter bestimmten Annahmen, aber eben noch keine Garantie für das einzelne Individuum. Wenn du jetzt sagst, ich zeige dem Patienten, dass das Leben verlängert wird und muss dann eigentlich dann auch zu einer Medikation kommen. Das ist eigentlich der zentrale Punkt und hier liegt der Unterschied. Also wenn ich ein Modell habe, das zeigt, dass aus einer Risikoreduktion im Mittel eine Lebenszeitverlängerung wirkt, dann liegt da zwischen dem Modell und der Tablette liegt da noch was. Da liegt dann die absolute Risikoreduktion, da liegen die Nebenwirkungen, da liegt die Time Toxicity, da liegen die Präferenzen, die Komorbidität und der Lebenskontext. Also ich hoffe, es war nicht dein Ansinn, Stefan, Medikation als eine Art mathematische Konsequenz darzustellen, sondern als eine normative Entscheidung.
Nein, da reicht meine mathematische Kompetenz gar nicht aus. Die Logik ist doch ganz einfach. Ich sage, wir haben, und ich bleibe jetzt, damit es auch den Hörerinnen und Hörern glasklar ist, bei den augenscheinlich gesunden Individuen. Ja, die eben nicht Zustand nach Herzinfarkt und so weiter, augenscheinlich gesunde Individuen, Marburger Herzkorps, kommen wir später, trennen wir ab, Cut. Das augenscheinlich gesunde Individuum, das zu mir kommt und beraten werden möchte und einmal eben eine Risikofaktorenkonstellation haben möchte, dem kann ich zeigen, hier auf Populationsebene, schauen Sie, dieser Risikofaktor trägt zu diesem Ausmaß zu der Entstehung von Erkrankung oder auch Todesfall bei. Das ist evident, nichts anderes. Das ist definitiv unbestritten. Und eine Modellierung sagt mir, wenn ich die Risikofaktoren kontrolliere, dann erhöhe ich meine Wahrscheinlichkeit und nichts anderes, dass ich ein gesundes, ereignisfreies Überleben um so und so viele Jahre verlängern könnte. So, das ist eine hypothetische Sache, die aber auf einer bewiesenen Annahme eben beruht. Wie ich jetzt, und jetzt komme ich zu der Aussage, wo du gesagt hast, ich hoffe, dass du nicht. Nein, ich sage nicht, aufgrund dieser schönen Grafik bekommst du jetzt eine Medikation. Ich sage, der erste Schritt ist zu schauen, dass die Risikofaktorenkontrolle eben gelingt. Sei es so, sei es so, sei es so. Ja? Und das ist die erste Logik, die ich eben herstellen möchte. Und dann der zweite Schritt ist natürlich, wenn man die Risikofaktorenkontrolle, und wie gesagt, über Zielwerte reden wir später, letztlich konsequent erreichen möchte, kann irgendwann eine Medikation eine Sinnhaftigkeit sein. Aber das muss dann auch besprochen werden. Nichts anderes habe ich gesagt.
Darf ich da, Martin Scherer, direkt mal reingehen, weil mich juckt da dringend eine Nachfrage. Außer Sie sagen jetzt, nein, ich will jetzt mit dem Plankenberg weiter streiten.
Das machen wir. Ich kann ja eine kurze Pause machen, bitte.
Okay. Ich habe da nämlich eine ganz, ganz konkrete Nachfrage. Also natürlich, Stefan Blankenberg, ich verstehe das richtig. Ich gucke in diese riesige Arbeit rein, in die Ergebnisse von 225 im New England Journal. Ich meine, das sind 2 Millionen individuelle Patientendaten. Das, ne, es ist, die kann man jetzt auch nicht so einfach abtun, ne, wo man dann wirklich Risiken sehen kann. Ich verstehe diese Hazard Ratios, die man da findet, vor allem als Aufklärungsinstrument, wo ich ganz genau sehen kann, wenn du diese 5 Risikofaktoren weglässt, dann reden wir von fast 10 Jahren Lebenszeit, so im Mittel. Und jetzt kommen wir zur klinischen Relevanz. Die Frage, okay, ich habe jetzt hier eine Hazard Ratio gefunden, einen Unterschied bei den Risiken. Und jetzt ist ja die Frage, was kann ich mit einer Intervention individuell erreichen? Also wie kann ich absolute Risiken reduzieren? Martin Scherer hat es gesagt. Ich nehme ein ganz, ganz konkretes Beispiel, die kennen Sie auch, die Daten von den großen Coral Reef Studien, dieses noch nicht zugelassene orale PCSK9-Ding. Da gibt es verschiedene klinische Studienprogramme, Coral Reef heißen die alle. Es gibt irgendwann 2029 soll die Coral Reef Outcomes publiziert sein. Bislang kennt man nur die LDL-Zielwertstudien. Da sieht man phänomenal, wie das LDL im Keller geht und wie es auch im Keller bleibt. Das heißt, alle, die 55 Milligramm favorisieren, finden die Daten natürlich cool. Aber wir wissen halt mit beispielsweise so einer Studie einfach nicht, leben die Leute dadurch länger. Und das ist ja eigentlich das, was Sie als Kliniker am Ende als harten Beweis haben wollen, was auch Josef Hecken oder das IQWiG haben will. Leben die Leute länger? Habe ich weniger Morbidität? Und diesen Beweis muss man ja Modellierung hin, Modellierung her idealerweise erbringen können. Nicht? Und das wären ja auch so die Maßstäbe, die wir an eine PCSK9-Hämmer Titrationstherapie nach oben anschließen würden, oder?
Mhm. Ganz kurze und auch differenzierte Antwort. Punkt 1, diese riesigen New England Journal Arbeiten dienen nicht dazu, definierte Therapieempfehlungen im individuellen Bereich zu geben. Das können die gar nicht.
Yeah.
Die können aber sehr wohl ein GBA oder was auch immer informieren, welcher Beitrag durch, man kann das nicht ignorieren, durch welchen Risikofaktor für die Entstehung von X oder Y trägt und ich vielleicht meine Intention, weil ja Hypertonie, und daran glaube ich nun wirklich, der absolute Top-Silent-Killer ist,
ja,
welche Maßnahmen ich mir überlege, durch gezieltes Erkennen und diese Hypertonie zukünftig besser erkennen und dann behandeln zu können. So, das ist das Erste, was passieren muss. Und das ziehe ich aus diesen Arbeiten und das ist schon mal immens. So, und jetzt kommt das Zweite, jetzt verlassen wir die Arbeiten. Jetzt kommt das Zweite. Jetzt kommen Sie zu der Frage, jetzt die oralen PCSK9-Inhibitoren, da darf man nicht vergessen, das ist super neu, das ist patentgeschützt, das ist wahnsinnig teuer.
Genau.
Da hat die Gesellschaft die Verantwortung, genau abzuwägen, lohnt es sich nicht, aus 1000 Blickwinkeln. So, und jetzt bei den lipidsenkenden Studien ist überwiegend die Beobachtung, dass die Endpunkte kardiovaskuläre Erkrankung denjenigen von allgemeiner Mortalität deutlich überlegen sind. Ganz im Gegensatz übrigens bei Hypertonie. Also da haben wir vorwiegend Endpunkte, die sich auf die Verhinderung kardiovaskulärer Erkrankungen beziehen. Das ist aber auch schon was.
Klassisch MACE, ne?
MACE, genau. Ja. Major Adverse Cardiac Events. Ja. Da gehört auch Rehospitalisierung übrigens dazu. Der schwächste von den MACE.
Ja.
Und dann haben Sie eben im Moment noch das Fehlen der Evidenz, wie das sich eigentlich auf 20, 30 Jahre dann letztlich auswirkt. Ja, und da gebe ich Ihnen recht. Da ist irgendwo im Moment noch eine Lücke und deswegen muss man diese Diskussion sehr mit Bedacht führen. Aber das wollte ich jetzt nur mal ganz kurz sagen, das sind diese zwei Komponenten. Die ersten Populationsarbeiten, ganz klar, ich kann die Bedeutung und den potenziellen Effekt sichtbar machen. Das hat noch keine individuelle Therapiefolge. Die zweite Sache ist individuelle Therapie, die man mit Augenmaß gerankt nach Risikofaktoren durchführen kann. So, und ich denke, diese Awareness ist durchaus viel wert.
Natürlich wartest du wahrscheinlich die ganze Zeit schon auf meinen Aufschreiber Marburger Herzscore.
Können wir auch vertagen.
Da wird noch was zukommen, aber vielleicht erstmal dieses Szenario. Der Kardiologieprofessor legt dem Patienten die New England Journal of Medicine Arbeit auf den Tisch und sagt, hier sind die Lebenszeitdifferenzen. So, ich weiß, dass du das ein bisschen pointiert dargestellt hast, aber dazu muss man ganz klar sagen, ohne jetzt die Ergebnisse dieser wirklich guten Arbeit schmälern zu wollen. Also Lebenszeitdifferenzen sind modellierte Erwartungen, das sind keine persönlichen Zukunftsvorhersagen. Da muss man meines Erachtens genau bleiben. Und diese Berechnungen, die beruhen auf Annahmen, auf stabilen Risikofaktoren, auf konstanten Therapieeffekten und auf einer unveränderten Medizin über Jahre. Das kann man zeigen, das ist absolut legitim, aber man sollte ehrlich sagen, wir präsentieren hier eine statistische Projektion, das ist keine Garantie. Und genau deshalb folgt aus dieser modellierten Lebenszeitverlängerung nicht automatisch ein Interventionsfahrplan, meines Erachtens. Das ist das eine.
Aber darf ich kurz einhaken? Das habe ich auch ehrlicherweise gesagt. Ich habe gesagt, dass diese großen Arbeiten die Bedeutung des Beitrages der Risikofaktoren darlegen und zeigen können, welches Potenzial in einer Kontrolle liegt. Das sind zwei starke Aussagen, die letztlich auch nicht der Kardiologieprofessor mit dem Logo New England Journal den Patienten hinlegt, sondern die man auch in der Allgemeinarztpraxis ganz einfach sagen kann, guck mal, Hypertonie und Rauchen, das sind zwei Dinge, die sind wirklich wesentlich. Junge, schau mal, dass du das wirklich in den Griff kriegst. Jetzt mal ganz salopp als Nicht-Kardiologie-Professor gesagt.
Das ist eine Erkenntnis, die uns absolut vorliegt. Und zum Marburger Herzscore nochmal, also den hast du jetzt scharf kritisiert, well taken auf jeden Fall, aber es ist ja jetzt auch keine Bastelarbeit, sondern das ist eine prospektiv entwickelte, multivariat berechnete und extern validierte Studie und zwar im hausärztlichen Setting mit eben dieser besonderen Prävalenz der Primärversorgung. Und das ist genau dort, wo wir auch täglich entscheiden müssen, manchmal beruhigen, manchmal weiter abklären müssen. Der ist transparent, der ist reproduzierbar und der ist auf seinen Kontext kalibriert. Der braucht meines Erachtens kein CE-Label, um methodisch sauber zu sein. Der braucht nur gute Daten. Und ich würde schon sagen, dass er die hat.
Um es nochmal ganz klar verständlich zu machen, wir sprechen jetzt von, und jetzt kommen wir zur KHK, NVL, Nationalen Versorgungsleitlinie, von einem diagnostischen Instrument zum Ausschluss, also Rule-Out oder gar Rule-In einer koronaren Herzerkrankung. Und dieser Marburger Herzscore soll, und das hat auch die S3-Leitlinie Brustschmerz, die aus Marburg geführt wurde, postuliert, dass dieser Marburger Herzscore zum Einsatz kommen soll, um zu diskriminieren, ob überhaupt ein EKG geschrieben wird oder nicht. Und das zahlt auf den zweiten Dissenspunkt ein. Kann ich Luftnot äquivalent zu Angina als Symptom für koronare Herzerkrankungen sehen? So, das sind die beiden Punkte. Und um es da aber nochmal wirklich sehr scharf und klar zu trennen, das hat nichts jetzt mit der Primärprävention und einem potenziellen Screening und wie gehe ich in der Bevölkerung vor zu tun, sondern es hat damit was zu tun. Patient kommt und sagt, ich habe irgendwas, es zieht und zwackt in der Brust oder ich habe ein bisschen Luftnot, was mache ich? Und da postulieren die Allgemeinmediziner, jawohl, wir wenden den Marburger Ärztekorps an und jetzt entscheiden wir, links oder rechts, gehen wir weiter. Wenn er negativ ist, ist links, gehen wir nicht weiter oder rechts, was auch immer. Und ist er positiv, dann wenden wir ein weiteres diagnostisches Instrumentarium an. Und hier haben wir zwei Kernelemente, in denen wir uns wahrscheinlich unterscheiden. Das eine ist, für uns ist auch klar, dass eben Luftnot ein Symptom ist, welches gerade wenn zum Beispiel die proximale vordere Herzkranzarterie betroffen ist, äquivalent zum Brustschmerz ist oder auch gerade bei Diabetikern. Und das zweite ist eben Marburger Herzchor. Natürlich, du brauchst jetzt, weil er ja vor diesen Regularien ist, keinen CCE-Zertifizierung, auch keinen FDA. Der wurde etabliert, bevor die Regularien jetzt seit kurzem gegriffen haben. Es war ja von mir nur ein Analogbeispiel. Und dieser Marburger Herzchor, der, und deswegen bleibe ich da definitiv bei meiner Kritik, basiert auf einer nicht repräsentativen Situation, auf sehr in einem Kontext von heutigen Scores wenigen Patientinnen und Patienten. Und ich denke schon, Achtung, wie gesagt, anderes Setting, nicht ich als Übergewichtiger beim Check-up, zahlt auf das Setting ein, es komme ich mit der Symptom zu Martin Scherer und sagt, Mensch, ich habe Luftnot, irgendwie zwackt es, ich habe Luftnot, wenn ich hier drei Treppen steige und so weiter. Und da sage ich halt, hier ist wirklich ein EKG, was überhaupt nicht schadet, gar nicht schadet, nicht, keine Nebenwirkungen hat, was aber in der Diagnostik einfach mir viel Aufschluss gibt über Herzrhythmus, über ST-Streckensenkungen und was weiß ich, zumindest einen Hinweis für weitere Diagnostik dann gibt, dass dieses EKG eben schon sinnhaft ist. Und der Marburger Herzchor eben nicht genügend validierte Güte besitzt, um hier in einer so relevanten klinischen Situation eine Entscheidungshilfe eben darzulegen. Das sind die beiden Punkte, bei denen wir, glaube ich, hauptsächlich da den Diskurs hatten, den Marburger Herzchor und auch Luftnot als klinisches Erscheinungsäquivalent zum Brustschmerz.
Ich würde gern an dem Beispiel, Martin Scherer, bevor Sie jetzt direkt Widerworte geben, die Sie wahrscheinlich
ja, das mache ich sicher,
sofort parat haben, möchte ich nur kurz einen Einschub machen, so als Bitte an Sie beide, dann dürfen Sie natürlich noch kurz widersprechen, zum Thema Marburger Herzscore. Ich erinnere mich, wir hatten damals auch über das Dyspnoe-Thema gesprochen und da kam, glaube ich, auch auf, dass in der Ursprungskohorte wurde entwickelt und dann später nochmal validiert wurde, das wohl auch mitgeprüft wurde und eben nicht gefunden wurde. Ein Aspekt. Zweiter Aspekt, es wird natürlich auch in der NVL als Entscheidungsinstrument benutzt, direkt Cardio-CT, ne? Also intermediäres Risiko. Das kommt auch noch mit dazu. Und ich möchte gerne, bevor Sie widersprechen, Martin Scherer, noch eine Frage damit anbinden, um das Thema etwas größer zu machen, weil ich finde, da steckt eine andere Frage noch mit drin. Je nach Fachgebiet verschiedene Verliebtheiten. Das kann ja durchaus sein und das ist ja auch nichts Schlimmes. Und die Frage, die sich daran anschließt für mich ist, ob vielleicht auch diese Verliebtheiten durchaus hin und wieder auch mal so ein bisschen diskursverhindernd wirken können. Jetzt aber Martin Scherer, bitte sehr.
Also natürlich gibt es so etwas wie methodische Verliebtheiten und die sind oft fachsozialisiert, das ist so. Also die Kardiologie ist naturgemäß stärker auf Sensitivität gepolt, nichts verpassen. Das kann man auch verstehen. Man sieht dann den ganzen Tag diese schlimmen Fälle und das muss sich doch irgendwie verhindern lassen. Die Allgemeinmedizin ist stärker auf Spezifität gepolt, nicht unnötig eskalieren. Hm. Das ist keine Bosheit, das sind einfach unterschiedliche Perspektiven und problematisch wird's dann, wenn wir unsere Präferenz für Evidenz halten und die des anderen für Ideologie. Also ich glaube nicht, dass Diskurs durch Verliebtheit verhindert wird, sondern durch mangelnde Reflexion und vielleicht auch manchmal durch die Reflexion darüber, dass wir überhaupt verliebt sind. Also, aber der Marburger Herzscore, das hat nichts mit Verliebtheit zu tun. Zwei Klarstellungen. Erstens, der Marburger Herzscore entscheidet nicht, ob ein EKG geschrieben wird, sondern er hilft bei der Vortestwahrscheinlichkeit für eine koronare Ursache von Brustschmerzen. Und da ist er auch bei weitem nicht das einzige diagnostische Instrument, sondern ein Add-on. Ein EKG kann man immer schreiben. Die eigentliche Frage ist, beruhigen, beobachten oder weiter eskalieren. Darum wird es doch dann gehen. Zweitens, der Marburger Herzscore, der basiert weder auf einer künstlichen noch auf einer exotischen Situation, sondern auf konsekutiven, hausärztlichen Patientinnen und Patienten mit Brustschmerz. Und genau das ist die relevante Population für diese Entscheidung. Er ist extern validiert und für ein Niedrigprävalenz-Setting kalibriert. Und das ist kein Mangel an Repräsentativität, das ist Setting-Spezifität. Und um es nochmal anders auf den Punkt zu bringen, nicht jede Studie muss die Bevölkerung repräsentieren, sie muss die Entscheidungssituation repräsentieren. Und genau das tut der Marburger Herzscore. Und deshalb würde ich sagen, we agree to disagree.
Es muss nicht bevölkerungsbezogen sein, es muss genau auf die Population treffen, die man untersuchen will, nämlich diejenigen, die in dieser Kondition in die hausärztliche Praxis kommen. Meine Kritik bezog sich überhaupt nicht auf dieses Setting. Meine Kritik bezieht sich darauf, dass er schlichtweg, und dann guckt er die Konfidenzintervalle an, die so groß sind bei den einzelnen Variablen, dass es statistischer Zufall ist in vielen Teilen, weil die Fallzahl so klein ist. Es ist eine reine wissenschaftliche, nüchterne Beobachtung. Und da sind viele Variablen mit statistischem Zufall. Und deswegen halte ich die Translation hin zu einer klinischen Anwendung für nicht gerechtfertigt. So, das waren jetzt 25 Sekunden.
Super, perfekt. Ich möchte Ihnen beiden einen Vorschlag machen. Es gibt ganz viele kleine Aspekte, über die man wissenschaftlich noch wunderbar eigentlich streiten sollte, glaube ich. Und vielleicht, Martin Scherer, ist der Marburger Herzscore so ein Beispiel, dass wir sagen, wir nehmen uns das mal separat vor. Zu gegebener Zeit holen wir vielleicht auch mal die Leute, die das Ding entwickelt haben, und dann hocken wir uns nochmal in so ein Gespräch rein und dann gehen wir auch mal die Kritik durch, nämlich das Thema kleines N, ergo große Konfidenzintervalle, und können das nochmal separat besprechen, sodass wir jetzt zum Ende dieses Gesprächs heute nochmal versuchen, nochmal so einmal ein großes Bild zu zeichnen.
Aber Herr Nüsse, darf ich noch einmal ganz kurz?
Ja, klar.
Ich kann es nicht ganz stehen lassen. Es wird ein bisschen so getan, als haben wir da so ein, ich sag mal, so ein nicht evidenzbasiertes BAFRIS-Instrument und scheren uns überhaupt nicht um Risikofaktoren. Das ist so nicht. Also das allererste, was gemacht wird, ist natürlich, und wir sind jetzt beim Patienten mit Brustschmerz, da wird in jeder Anamnese natürlich sofort Wert gelegt auf die Risikofaktoren. Das ist das allererste. Und natürlich die spezielle Schmerzanamnese und so weiter. Luftnot, völlig entscheidend, ja. Und in den allermeisten Hausarztpraxen hat dann der Patient auch schon ein EKG, bevor der Doktor ihn überhaupt sieht. Wenn man sich dann mal den Marburger Herzscore anguckt mit den 5 Items. Also es geht es um Items, die, wenn sie da sind, das Risiko, dass dem Brustschmerz eine KHK zugrunde liegt, erhöhen. Also Alter, Geschlecht, Männer ab 55 Jahre, Frauen ab 65. Das zweite Item ist eine bekannte vaskuläre Erkrankung. Das dritte ist belastungsabhängiger Schmerz. Das vierte ist Schmerz durch Palpation nicht reproduzierbar. Und fünftens, Patient vermutet selbst eine kardiale Ursache. So, das sind alles Items. Bekannte kardiovaskuläre Erkrankung, Ausschluss, Brustwandsyndrom durch den Test, ob der Schmerz reproduzierbar ist, Belastungsabhängigkeit, Patientenkonzepte, das sind alles Dinge, die ich sowieso in einer Anamnese mit erhebe. Ich glaube, da würde jetzt niemand sagen, das brauchst du aber nicht fragen. Also worüber diskutieren wir hier eigentlich? Wir machen die Risikofaktoren, wir haben die Items des Marburger Herzscores. Woran man jetzt Kritik üben könnte, wäre, ihr dürft diese anamnestischen Fragen, die ihr dann aufaddiert und woraus ihr dann einen Score macht, also 0 bis 1 Punkt niedrige Wahrscheinlichkeit, genau, über 3 Punkte erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine KHK, das dürft ihr jetzt nicht scoremäßig zusammenzählen. Reden wir hier drüber, Stefan? Ist es das?
Nur 10 Sekunden, bevor wir in die ganz großen Linien kommen, Herr Nössler. Die liebe ich, die ganz großen Linien. Als Präsident begrüße ich ihn nur noch in ganz großen Linien und schließe ab und halte Dinner-Speeches. Also das ist, deswegen liegt mir das sehr gut, die ganz großen Linien. Trotzdem nur ganz kurz noch zu diesem Marburger Herzscore. Martin, die Variablen, die du alle genannt hast, das ist völlig klar, dass die auch mit KHK zu tun haben. Wir reden über ein Score, über ein Zusammenwerfen und Inkludieren und Exkludieren von Variablen. Und das, was du so vorher kritisiert hast, machst du ja genau damit. Nämlich, du bildest das hin auf einer Ebene zu einer Summenvariable, die du dann individuell applizierst. Und die Summenvariable inkludiert Variablen, oder inkludiert sie nicht, aufgrund einer Untersuchung, die an kleiner Fallzahl mit hohen statistischen Konfidenzintervalle vorgenommen wird. Und nur dagegen verwehre ich mich, guck dir die Summenvariablen an, bilde dir eine medizinische Einschätzung als Arzt selbst. Well taken, no problem. Aber diese Summenvariable dann zu bilden, basierend auf einem mathematischen Modell in nicht ausreichender Fallzahl mit hohen Konfidenzintervallen, das halte ich eben nicht für angemessen. Und daraus medizinische Schlüsse zu ziehen, das war meine einzige Kritik. Die inhaltlichen Punkte, das ist völlig klar. Alter, gerade Geschlecht und so weiter, unterschiedliche Erscheinungsformen bei Geschlecht von Brustschmerzen, alles super verständlich. So, ja. Und jetzt bin ich super gerne für die großen Linien auch bereit, Herr Müsler.
Ich bin Passpräsident, ich kann da mithalten bei den großen Linien.
Ja, ja, absolut,
und,
natürlich.
Und kann es auch Grüß also, August machen.
Dann mache ich die Frühstücksansprache und du machst die Frühstücksabwicklung. Und
genau. Das wäre nämlich mein Vorschlag. Also vielleicht nochmal, ich bin ja hier nicht für die persönlichen Worte zuständig, aber meine Übung ist, zusammenfassende Worte zu finden. Ich denke, aus der Nummer Marburger Herzscore kommen wir hier heute nicht raus. Die Kritik der Kardiologen, die war schon damals in der Kritik an der NVL sehr klar. Die haben sie jetzt auch nochmal sehr klar gemacht. Aus ihrer Sicht sind die Studien zur Entwicklung und zur Validierung zu klein, als dass sie statistisch belastbar die Aussagen treffen, die sie sich gerne wünschen zum Rule-in, Rule-out. Martin Scherers Antwort ist, aber sie ist in dem idealen Setting untersucht worden. Das sind erstmal, da beantwortet ja die eine Sichtweise die andere nicht. Mein Vorschlag wäre, das Thema Marburger Herzscore nochmal separat zu diskutieren und dann mit mehr Expertise, mit mehr Literatur, vielleicht auch mit mehr Taschenrechnern.
Mit mehr Expertise, das was andere Leute, Dennis Nössler.
das ist immer so ein typisches Wort, das wir vermeiden haben. Kann es mehr Expertise als Stefan Blankenberg und Martin Scherer zusammengeben? Ich formuliere es natürlich neu, mit anderer Expertise vielleicht ergänzt, dass wir da vielleicht auch noch mal ein bisschen statistisch und epidemiologisch tiefer reingehen können. Ich möchte gern zum Ende dieses Auftaktgesprächs, vielleicht kann das ja ein Auftaktgespräch sein, das versuchen etwas größer zu machen. Jenseits der Zielwerte, über die wir jetzt noch gar nicht wirklich gestritten haben, zumindest nicht im Detail. Ich glaube, wenn wir uns einzelne Lipidstudien vornehmen, da könnten wir stundenlang drüber sprechen. Ich möchte gern zu einem generellen Thema kommen, nämlich der Frage, wie wissenschaftlich-klinischer Streit, ob das dann um Sichtweisen geht, um Statistik, um Interpretation, ist vielleicht eher sekundär, wie dieser Streit konstruktiv werden kann. Das ist vielleicht das Wesentliche, was wir jetzt nochmal einen Punkt machen können. Bei der NVL war es so, Stefan Blankenberg, dass man die internistischen Fachgesellschaften so verstehen musste, dass sie so erzürnt waren über Inhalte in der NVL, dass es für sie gar nicht mehr denkbar war, überhaupt da noch mit den Leuten ein Gespräch zu suchen. Das war so, ja, in der Wahrnehmung war das ein ziemlicher Paukenschlag. Da haben sie quasi, oder ihre Kollegen jedenfalls, haben denen das vor die Füße geworfen. Das kann es ja nun eigentlich nicht sein. Nicht? Die Frage, die sich jetzt eigentlich so stellt, ist, wie kann man zu einer anderen Art des Streitens finden, dass am Ende ihre Sichtweisen in irgendeiner Weise da eine Berücksichtigung finden und sie nicht hinschmeißen müssen?
Martin, darf ich zuerst einmal ganz kurz kommentieren?
Gerne, klar.
Super. Also, mit Paukenschlag und vor die Füße werfen, das weiß gar nicht, was Sie damit meinen. Aber ich würde es mal eher so formulieren. Wir fühlten so viel auf unsere Füße geworfen, dass die so wehtaten, dass wir uns gar nicht mehr richtig bewegen konnten. Mhm. Nein, Spaß beiseite. Das war ja ein Prozess, der eine lange Historie hatte. Und machen Sie Perspektivenwechsel. Stellen Sie es einmal so vor. Wir sind ja Kardiologen und die Kardiologen befassen sich leider nur im Gegensatz zu den Allgemeinmedizinern ausschließlich mit dem Herz. Und jetzt hatten wir verschiedene Erfahrungen in diesen Entwicklungen von den unterschiedlichen Stufen der Leitlinien, bei denen unsere Sichtweise wir immer als nicht wahrgenommen gefühlt haben, ja, oder auch wahrgenommen gesehen haben. Wir durften dann Sondervoten geben, aber wir wurden eigentlich immer overruled. Und das liegt letztlich daran, dass in der Konzeption der Erstellung der Leitlinien unter dem Dach der AWMF damals und auch noch heute in Teilen, dass eine solche Konzeption von Mehrheiten war, dass immer eine strukturelle Mehrheit, so war unser Empfinden, bei einer gewissen Fachgruppe lag und wir mit unseren Anliegen eigentlich nie wirklich durchkamen. Und das sind zwei unterschiedliche Punkte. Das eine ist die Fachlichkeit, über die man sich austauscht, Sachen streiten. Und das zweite ist, wer sich am Ende aufgrund einer strukturellen Mehrheit durchsetzt. Es ist wie, wenn Sie im Bundestag ein Gesetz diskutieren, aber der Ausgang des Gesetzes ist immer klar, weil Sie auf eine Mehrheit haben, die immer dafür stimmt. So. Und wenn Sie dann dauerhaft in der Opposition sind und nie in die Gesetzgebung kommen und das Ganze 22 Mal erlebt haben und dann irgendwann in einem Gebiet, bei dem Sie ja denken, dass Sie ein bisschen Ahnung davon haben, weil das ist ja Kardiologie und ist ja koronare Herzerkrankung, die Quintessenz der Kardiologie, wieder nicht durchkommen, so diskutieren Sie irgendwann, wie schaffe ich es denn mal, Aufmerksamkeit zu erregen und zu sagen, Leute, bitte behandelt uns nicht so, wir müssen das irgendwie anders machen. Dann sagen Sie, gut, also ich kann mich an die Diskussion noch erinnern, jetzt ist gut, jetzt setzen wir mal ein Zeichen, wir sind ja auch nicht alleine, die DGM hat es ja genauso gesehen, in der Hoffnung, dass sich dann eben zukünftig eine Struktur irgendwie auch ein bisschen wandelt. Und da sind wir jetzt auf einem super guten Weg. Wir bemühen uns ja selbst, Leitlinien eben auch zu beantragen. Die Vorflimmer-Leitlinie mit Stefan Willems und Lars Eckhardt ist hervorragend gelungen im Konsens. Weitere Leitlinien bemühen wir uns wirklich bei AWMF auch mit zu prägen und gemeinschaftlich zu gestalten. Man ist uns auch ein bisschen entgegengekommen, indem diese strukturellen Veränderungen, die ja gar nichts mit dem Fach zu tun haben, sondern die strukturellen Dinge, sich auch leicht verändert haben. Und deswegen sehe ich es eigentlich, weil ich sehe es so, dass jeder ein bisschen aufeinander zugekommen ist, vielleicht auch motiviert durch dieses kleine Zeichen. Es war maximal ein Querflötenton, keine Paukenschlag. Ein Querflötenton, der vielleicht nicht hundertprozentig schön war, der Querflötenton in der Wahrnehmung. Und jetzt kommt es eben zu einem Konsens, dass wir gemeinsam diese AWMF-Leitlinien mitentwickeln können. Wir haben uns auch professionell aufgestellt. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die wirklich aus dem Vorstand beauftragt, wirklich professionell und in guter Kommunikation mit AWMF, mit Frau Notacker et al. Hier die Dinge mitentwickeln, im Konsens mit der Allgemeinmedizin. Und das heißt nicht, dass wir fachlich immer im Konsens sein werden. Dafür gibt es ja dann eben auch diese unterschiedlichen Voten. Das ist auch völlig legitim. Aber wir sind nicht mehr in der strukturierten Situation, nicht durchzukommen. So, das ist jetzt irgendwie der Versuch, aus einem wahrgenommenen Paukenschlag hineinkommende konstruktive Situation, das Ganze auch wirklich geschlossen mit der Allgemeinmedizin, und jetzt komme ich wieder zur Frühstücks- und Dinner- und sonst was Ansprache, da voranzugehen, weil letztlich wollen wir alle, dass der Patient X und die Patientin Y irgendwie einfach sinnvoll behandelt ist. Und sogar die Kardiologen wollen, dass wir nicht übermedizieren, sinnlos gesellschaftliche Perspektive einnehmend Geld verausgaben für Medikationen, die vielleicht nur minimalste Effekte hat. Das wollen wir doch auch nicht. Ja, und insofern ist das.
Es ist ja durchaus gut, Stefan Blankenberg, dass Sie das mal auch so betonen jetzt an dieser Stelle. Jetzt sind Sie mit der Querflöte da gewesen. Jetzt kommt vielleicht Martin Scherer mit der Toccata und Fuge in D-Minor um die Ecke. Schauen wir mal.
Ja, genau. Also
ob aber jetzt, bitte in Dur, nicht in Mon.
Ja. Paukenschlag oder Querflöte oder Kontrafagott 32 Fuß auf der Domorgel. Es war auf jeden Fall ein lautes Geräusch, der Rückzug. Und bevor ich aber dazu was sage, das, was Stefan Blankenberg eben sagte, das hätte ich gerne, Herr Nössler, dass wir das einmal, dass wir diesen Audioabschnitt mit Textmarker einfärben, wenn also Sie das hinkriegen.
Der Audiotextmarker geht bei uns so. Den müssen wir dann aber vorher nochmal einbauen.
Sehr gut, ja. Also
welche Passage, Martin, willst du jetzt genau mit Rot untermalen?
Die Kardiologie setzt sich für Effizienz im Gesundheitssystem ein.
Natürlich.
Also, das hätte ich gerne mit Textmarker einmal unterlegt. Also dieser Querflötenton, ja. Also ich würde den weniger als Trotzreaktion lesen, sondern schon als Ausdruck eines tiefen Frustes darüber, auch wie Evidenz gewichtet wird, interpretiert und übersetzt wird. Wir kennen das auch aus vielen, vielen Jahren der Leitlinien, dass die Allgemeinmedizin überstimmt wird von anderen Fachgesellschaften, manchmal in ihrem eigenen Bereich, weil viele meinen aus der Sekundär- oder Tertiärversorgung, sie wüssten genau, wie das in der Primärversorgung funktioniert. Und das halt, muss man auch ganz klar sagen, von den über 180 Fachgesellschaften in der AWMF ist genau eine, die die Primärversorgung repräsentiert. Das ist die Allgemeinmedizin oder die DGAM. Natürlich kann man auch die Pädiatrie und die Gynäkologie in gewisser Weise zu der Primärversorgung zählen. Aber das erleben wir auch oft, dass man überstimmt wird, dann muss man Minderheitsquoten machen. Manch einer bezeichnet unsere Minderheitsquoten dann liebevoll als Minderwahrheitsquoten. Ja. Aber wie auch immer, die Chance liegt doch darin, dass Leitlinie Orte sind, an denen Dissens früh transparent und auch mit Alternativen ausgetragen wird und nicht erst am Ende per Exit. Und wenn wir das hinkriegen, klarer zu trennen zwischen Evidenz und Interpretation und Werturteil, jetzt komme ich in meine Dinner Speech. Wenn uns das gelingt und wenn wir Minderheitspositionen dann doch integriert kriegen und Prozesse dialogischer werden, dann gewinnt am Ende die Leitlinie. Da bin ich optimistisch und ich denke und hoffe, die Kardiologie wird zurückkommen, weil gute Leitlinien einfach nur zusammen funktionieren. Das geht nur gemeinsam.
Und ich kann ja nur sagen, dass die Vorflimmerleitlinie auch eine Populationserkrankung neben der koronaren Herzerkrankung meiner Wahrnehmung nach in einem sehr guten Konsens entstanden ist. Und das ist doch ein guter Auftakt für das, was alles noch kommt.
Sie haben, Stefan Blankenberg, dieses Beispiel eben benutzt mit Koalitionen in Parlamenten, wo man dann als Opposition in Anführungszeichen immer die tollsten Anträge stellen kann. Die werden sowieso nicht abgestimmt oder immer dagegen gestimmt. Das ist nun mal der Klassiker. Ich hatte in dem Moment, als Sie das gesagt haben, so auf der Zunge den Satz, ja, und deswegen hat dann die Kardiologie sich ein eigenes Parlament gegründet, das nennt sich ESC. Aber ich höre raus, dass Sie eigentlich den Weg gehen wollen und sagen, wir wollen auch schon unsere deutschen Leitlinien hier mit den anderen Fachgesellschaften machen.
Also das kann ich nur wie folgt kommentieren. Ich habe große Freude daran, eigene Parlamente zu gründen. Das aber machen wir hier nicht, definitiv nicht. Die ESC ist eine super Fachgesellschaft, die valide Leitlinien eben gibt. Auch da gibt es Entwicklungen. Zum Beispiel hat man dort sehr klar die Interessenskonflikte jetzt definiert. Also all das sind eben Fortschritte. Wenn Sie jetzt gerade die Leitlinien zwischen Entwicklungen zwischen 2010, 2012, 2014 hin zu 2026 sehen, sind da einfach positive Entwicklungen. Und die ESC-Leitlinien sind inhaltlich extrem fundiert. Ja, und sie wurden in verschiedenen Richtungen kritisiert. Da hat man nachgearbeitet. Aber manche Kritik war auch ungerechtfertigt. Also ich will nur sagen, die ESC-Leitlinien sind etwas, was wir als Kardiologinnen und Kardiologen in Deutschland sehr ernst nehmen und für sehr valide halten. Wir sehen aber auch, dass in Deutschland die Mehrheit, die Majorität der Ärztinnen und Ärzte diese ESC-Leitlinien nicht zieht, sondern eher die nationalen Versorgungsleitlinien. Also die NVL-Leitlinien haben eine hohe Bedeutung, die sind wichtig. Und wir wären ja nun wirklich schlecht beraten, wenn wir sagen, wir würden uns aus den NVL-Leitlinien eben herausziehen. Die möchten wir idealerweise genauso mit prägen. Und jetzt ist auch ein Versuch, dass wir, das haben wir jetzt gerade bei ACS und sowas auch versucht, Dinge, auch in der AWMF-Diskussion, die der AWMF und den NVL-Leitlinien wichtig sind, strukturelle Dinge, wenn man das auch bei den ESC-Leitlinien mit erreichen könnte und sozusagen dann auch 1:1 vorgehen könnte, das wäre die ideale Welt. Das dauert noch, aber das ist auch ein Ziel. Aber zu viel Harmonie tut auch nie gut, das wird der Stillstand dann.
Und da helfe ich jetzt bei, denn ich würde gerne meine Meinung über die ESC-Leitlinien sagen, es könnte aber sehr disharmonisch werden.
Darf ich, bevor Sie das machen, einmal noch einen Textmarker hier einbauen? Das galt der Aussage, die NVL sind wichtig und vielleicht kann man auch strukturell in den ESC-Guidelines von der Leitlinienarbeit in Deutschland lernen. Das habe ich jetzt mitgenommen von Stefan.
Ja, das sind aber, Herr Nössler, das sind genau die Dinge. Ich bin ja inzwischen auch erfahren, wie Aussagen von mir herausgenommen werden. Wichtig ist auch immer der Kontext. Genau wie Allgemeinmediziner sagen, das Herz im medizinischen Kontext sind die Aussagen von mir in einem Gesamtkontext auch bitte zu beachten.
Absolut, genau. Wir schneiden das auch nicht raus.
Du hast die ESC-Leitlinien so stark gelobt, Stefan, dass ich dazu was sagen muss. Also die Leitlinien, die ich überblicke, und ich rede jetzt nicht über die Inhaltsqualität, sondern über die methodische Konfiguration. Also die haben keine formalen Konsensprozesse und die haben auch keine systematische Literaturrecherche. Also damit würden sie in der AWMF-Logik eigentlich auf S1-Niveau rangieren.
Auf der Höhe der Zeit darf ich sagen, dass die drei Hauptkritikpunkte, die AWMF, DGAM und so weiter den ESC-Leitlinien entgegengebracht hat, waren Interessenskonflikte, Konsensusprozesse und systematische Literatursuche. Interessenskonflikte sind sehr stringent jederzeit einsehbar, fast auf einem Level der AWMF, nicht ganz, aber durchaus akzeptabel. Die systematische Literatursuche passiert jetzt. Und der Konsensusprozess, da bin ich ein klein wenig jetzt überfragt, müsste ich unseren CPT-Chair nochmal fragen, aber da ist man zumindest auch auf dem Weg. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch Patient Involvement. Da sind wir auch bei der ESC, wird das auch jetzt berücksichtigt. Das heißt, es besteht ein gewisser Prozess, dass die methodische, ich sage jetzt nicht Qualität und Güte, aber die methodische Annäherung durchaus auch in Zukunft gegeben sein könnte. Also insofern, wir müssen ja mal vorausgucken, gestalten. Insofern glaube ich, dass hier ein Alignment nicht unrealistisch ist zukünftig.
Das sind doch gute Aussichten. Also ich bin da komplett dafür, dass man weniger nach hinten blickt als nach vorne. Und wenn Stefan Blankenberg hier heute in diesem Gespräch sagt, bei der ESC tut sich was und die ESC nimmt diese Kritik ernst. Ich will jetzt gar nicht den Namen Kim Fox hier reinbringen, das wäre nochmal eine völlig andere Story. Und die ESC versucht aus diesen drei Kritikpunkten irgendwie was mitzunehmen und sagen, nee, wir wollen das anders machen. Herr Scherer, dann ist doch schon mal eine Menge erreicht im Rahmen einer Verständigung, oder?
Dann ist was erreicht und dann legen wir uns das auf Wiedervorlage.
Ja.
Denn der Befund von Leitlinien Watch, der hat zumindest den Handlungsbedarf sichtbar gemacht. Also was super ist an den ESC-Guidelines, das ist die klinische Klarheit auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Leitlinien Watch hat uns daran erinnert, dass Methodik und Unabhängigkeit nicht automatisch jetzt mit dem ESC-Logo verbunden waren. Und da landeten sie eben in ihrem Report von 2024 bei 3 Punkten reformbedürftig. Vor allem eben wegen der Conflict of Interest Transparenz und der fehlenden Doku. Aber wenn Stefan Blankenberg jetzt sagt, da hat sich was geändert, da wird weitergearbeitet, dann schauen wir uns das doch gerne an und dann ist es doch ein guter Schritt.
Aber ich darf auch da eins noch, es ist 18 Uhr auf meinem Computer, aber ich schaffe es, bevor die Uhr auf 18:01 umspringt. Es ist absolut wichtig, dass beide Seiten eben gucken, wo sind Reformprozesse. Kim Fox haben Sie gerade eben genannt, das datiert aus dem Jahr irgendwo 2010 bis 2014.
Genau.
Es gibt ja auch einen gewissen Lerneffekt und da gibt es Aufarbeitungen, das wird alles extrem sorgfältig eben getan. Was mir auch wichtig ist, die klinische Klarheit und die klinische Stärke dieser ESC-Leitlinien, die ist unbestritten, dass der Kontext wird kontinuierlich verbessert, aber auch NVL und AWMF sind ja auch auf einem Reform- und Modifizierungsweg. Das will ich auch sagen. Und wenn wir klug miteinander diese Wege beschreiten, ist es nur im Sinne der Patientinnen und Patienten.
An der Stelle haben Sie beide jetzt mehr oder weniger mir schon vorweggenommen, wie ich meine Frage formulieren sollte zum Ende hin. Ich habe den Eindruck, wir haben hier mit einem Gespräch begonnen heute zwischen zwei Fachgebieten. Sie stehen ja hier mehr oder weniger pars pro toto für zwei ganze Fachgebiete. Ich habe einen Haufen Stichpunkte parallel mitgeschrieben, die wir alle noch im Detail besprechen könnten. Und vielleicht wollen und sollten wir das hier und da tun. Meine Bitte an Sie beide wäre, ob Sie erstens formulieren können, so zum Ende hin, was kann jeweils der persönliche Beitrag von Ihnen sein, auch wieder pars pro toto für ein Fachgebiet, damit man mehr zusammenfindet, damit man den Streit, und Streit ist ja was Positives, damit man den Streit mehr mit den anderen zusammen austragen kann. Was kann mein Beitrag sein? Und mein Beitrag kann auch bedeuten von der Kollegin und von dem Kollegen im Alltag. Was kann man tun, damit dieser Streit fruchtbar wird, konstruktiv wird? Und das Zweite, was mich jeweils von Ihnen interessieren würde, ist, was Sie aus diesem Gespräch heute mitnehmen. Idealerweise nicht, dass der Marburger Herzscore blöd ist.
Sie verlangen uns jetzt das Wort zum Sonntag ab. Soll ich mal den Anfang machen?
Wenn Sie das möchten, Herr Scherer.
Also wie können wir persönlich dazu beitragen, alte Kommunikationsmuster zu durchbrechen? Also gut, also ich persönlich kann ja mal versuchen, nicht reflexhaft mit dem Evidenzlineal zuzuschlagen, sobald jemand Zielwert sagt. Und vielleicht auch mal öfter zuhören, bevor ich erkläre, warum etwas methodisch schwierig ist. Das kann ich ja dann zur Not immer noch. Also konkret würde das heißen, mehr Gespräche wie dieses, weniger Fußnotenscharmützel und die Bereitschaft auch mal öffentlich zu sagen, da habe ich die kardiologische Perspektive unterschätzt. Ja. Wenn beide Seiten ein bisschen langsamer klug und ein bisschen schneller demütig wären, dann sind wir doch auf einem guten Weg.
Bravo, Stefan Blankenberg. Sie haben eigentlich das letzte Wort.
Das war so schön wie dein Lübecker Orgelkonzert, dem ich letztes Mal gewohnt habe, Inkognito. Also ich will es so sagen, wir haben gerade auch im Vorstand der DGK, der Kardiologie, letztlich, und ich habe es ja schon angedeutet, die Strukturen geschaffen, dass wir konstruktiv bei den NVL und den Leitlinien eben mitarbeiten, unseren Impetus bringen wollen. Und das ist absoluter Konsens dort. Ich denke auch, dass die Sichtweise kardiologischerseits sicherlich gerechtfertigt ist. Andererseits wir auch die allgemeinmedizinische Sichtweise bei dem täglichen Patientenaufkommen und bei den Patienten, die wir ja auch in der kardiologischen Praxis vielleicht hin und wieder nicht sehen, respektieren und auch positiv darüber reden. Ich glaube, wir haben inhaltlich sicherlich die eine oder andere unterschiedliche Auffassung, aber das lässt sich definitiv im Dialog lösen und ich freue mich auf weitere Folgen dieser Art und insbesondere freue ich mich auf die hochwissenschaftlich-methodische Folge über den Marburger Ärztekorps. Aber das ist alles in bester Ordnung. Der Dialog, ich fand ihn als positiv. Jeder hat seine Sichtweise vertreten und wir sind vor allem daran interessiert, gemeinschaftlich für die Versorgung der Patienten eben die beste Therapie halt zu finden.
Nachdem Stefan Blankenberg mich am Anfang gechallenged hat mit dem Szenario, er fällt in meine Ambulanz ein.
Als Nichtraucher übrigens mit 180 genau. Milligramm, ne?
Ja, würde ich ihn auch gerne einmal challengen kurz. Darf ich das?
Na klar. Jederzeit, unbedingt.
Wenn ein Patient zu dir kommt mit Brustschmerzen und er hat eine bekannte vaskuläre Erkrankung, also eine PAVK oder eine zerebrovaskuläre Erkrankung, er hat einen belastungsabhängigen Schmerz. Der Schmerz ist nicht durch Palpation reproduzierbar. Und er glaubt selber auch, dass am Herzen liegt, würdest du sagen, eine KHK ist ziemlich wahrscheinlich.
Also ich wiederhole nochmal, dass ich es richtig verstanden habe. Er ist noch nicht diagnostiziert mit KHK, also kein CT, keine Choro, keine Angiografie. Mhm. Er hat eine bekannte zerebrovaskuläre Erkrankung, Zustand Schlaganfall oder Karotisatzsklerose, hat eine bekannte PAVK, er hat eine belastungsinduzierte...
PAVK oder zerebrovaskulär, eins von beiden.
Ja, genau. Ja, so. Er hat eine belastungsindizierte Angina. Das bedeutet, ich gehe die Treppen hoch in Kälte und rufe meinen Brustschmerz hervor. Habe ich das richtig verstanden?
Jawohl.
Und ich gehe jetzt davon aus, ob dieser Patient eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, eine koronare Herzerkrankung zu haben, ja oder nein?
Ja.
Also, klar, natürlich hat der Patient eine hohe Wahrscheinlichkeit einer
Dann hast du gerade den Marburger Herzscore validiert, Stefan. Ich danke dir.
Ja, das habe ich, aber nein, ich habe nicht den Marburger Herzscore validiert. Das gefällt mir jetzt ausgezeichnet. Ich habe nicht den Marburger Herzscore validiert. Ich habe die klinische Situation, dass ein Patient unter Belastung Angina hat, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eingeordnet, dass dieser Patient eine koronare Herzerkrankung hat. Meine Kritik am Marburger Herzscore, die war auf einer anderen Seite und deswegen rufe ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf, bei der nächsten Folge Scherer Blankenberg die Evaluierung des Marburger Herzscores unter Leitung von Dennis Lösler beizuwohnen.
Perfekt. Das wollte ich von Ihnen beiden hören und insofern war Martin Scherers Versuch ein wunderbarer Steigbügelhalter. Wir lernen heute, es geht nur im Gespräch. Das ist das, was wir mitnehmen. Wir lernen, dass Stefan Blankenberg gerade einen Termin verpasst hat. Und wir lernen, und das ist viel wichtiger, dass wir dieses Gespräch auch hier fortsetzen werden, in mindestens dieser Trias und vielleicht kommen dann auch noch Leute mit dazu. Ich bedanke mich sehr bei Stefan Blankenberg, dass Sie hier waren und natürlich bei Martin Scherer für dieses tolle Gespräch. Aufruf an alle da draußen. Bei Ihnen bedanken wir uns auch, dass Sie es 90 Minuten durchgehalten haben. Schreibt uns podcast@evidenzupdate.de. Was wollt ihr von der Kardiologie hören? Über was wolltet ihr reden? Ich freue mich, wenn Sie beide bald wieder hier sind. Bis bald.
Dankeschön. Tschüss.
Bis bald. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.